Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und deswegen natürlich auch wieder höchste Zeit für eine neue Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Denn in Rheinland-Pfalz tut sich was und in Berlin brennt die Hütte. Deswegen bin ich sehr froh, dass der allseits geschätzte, beliebte Politikwissenschaftler mit dem Radiogesicht, Professor Dr. Karl Rudolf Korte, heute auch wieder Zeit hat, um mit mir die politische Gemengelage zu analysieren. Hallo, Herr Korte.
Hallo, Herr Chefredakteur. Was war das jetzt, Herr Ring, mit dem Radiogesicht? Das habe ich nicht verstanden. Normal werde ich ja immer schon fertig gemacht in den ersten Sätzen.
Ja.
War das praktisch die Konsequenz daraus?
Sie haben, also böse gesagt, könnte ich sagen, Sie haben jetzt ein Gesicht, was im Radio funktioniert. So bezeichne ich mich zumindest auch immer.
Ne? Okay, wenn es nur im Radio, nicht im Fernsehen funktioniert, so haben Sie es dann nicht gemeint oder doch gemeint?
Nein, es wär nur ein launischer Einstieg gewesen, ja. Herr Korte, den ja. Sie jetzt Ihre unlaunige Art wieder völlig zunichte gemacht
das
haben.
Das stimmt. Ich höre halt zu. Ne, das ist der Unterschied. Bei Journalisten, die stellen ja gerne Fragen, standardisierte Floskelfragen und hören die Antworten nie zu. Ne? Das muss ich allerdings sagen, bei Ihrer Lokalrunde ist es immer anders. Das gebe ich sehr offen und gerne zu. Die haben ja interessante Gäste und sie hören auch zu. Aber viele der Journalisten stellen nur Fragen, die irgendeiner aufgeschrieben hat und hören nicht zu. Und daraus entwickelt sich dann auch nie ein Dialog, der so ist, dass man gerne auch weiter zuhört. Das ist das Interessante, was ich oft beobachtet habe. Nicht bei den Journalisten, mit denen ich in der Regel zu tun habe. Das nicht, aber bei anderen schon.
Jetzt müsste ich an dieser Stelle die aktuelle Podcast-Folge gerade beenden, weil nach diesem Lob wird es wahrscheinlich mit Sicherheit nicht mehr besser werden. Ja. Aber in der Tat waren die letzten Lokalrunden gerade jetzt vergangenen Mittwoch mit dem neuen Weihbischof. Das war schon sehr, sehr interessant. Aber auch die Gäste davor mit Markus Müller und Karin Schmidt-Friedrichs, ich kann mich tatsächlich nicht beklagen. Das sind schon sehr schöne.
Ja, und Brüderle zum richtigen Zeitpunkt interviewt, war auch ein Volltreffer. Ne? Das war eine tolle Gemengelage, FDP. Das passte gut. Also die letzten Wochen lief es offenbar gut für Sie.
Das ist Reporterglück und gutes Timing einfach. Genauso gutes Timing, wie jede Woche mit Ihnen diesen Podcast machen zu dürfen, Herr Korte. Diese Woche in Rheinland-Pfalz, die Sondierungen sind beendet, abgeschlossen. Ja. Interessant fand ich, in Baden-Württemberg, wo wesentlich vorher gewählt wurde, sondieren sie noch miteinander. Das ist ja ein Zeichen, dass sich zumindest konstruktive und zielgerichtete Gespräche in Rheinland-Pfalz schon einen großen Schritt weiter bewegt haben.
Ja, und die Vorgeschichte ist ja im Vergleich, da regieren in Stuttgart 10 Jahre schon die gleichen Parteien. Und die einfachsten vertrauensbildenden Maßnahmen dazu, Staatenjahrsondierung, funktionieren da schon nicht. Ne? Also wie verkämpft, wie auseinandergelebt, wie zerstritten ist man dort? Und es wird ja nach wie vor spekuliert, dass dann doch vielleicht Neuwahlen kommen könnten, weil die Sondierungen ja dort unterbrochen sind. Und da ist wie bei einer aufgehenden Sonne, natürlich der Vergleich zu Mainz, die haben noch nie zusammen regiert, eine erste große Koalition und hier klappen auf Anhieb die Sondierungen. Wir wussten im Vorfeld, das war ja bei Ihnen auch zu lesen, dass beide Spitzenkandidaten sich duzen, dass jetzt keine Garantie, dass man am Ende auch gerne zusammenarbeitet, aber es hat sich doch offenbar übertragen lassen.
Zumal man ja auch tatsächlich gemerkt hat, dass es, glaube ich, von zwei Faktoren auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene abhängig war. Das eine war die Art und Weise, wie Gordon Schnieder auch am Wahlsonntag und danach über die SPD gesprochen hat, mit sehr viel Respekt, sehr viel Feingefühl und Empathie für die nicht einfache Situation der Sozialdemokraten, aber natürlich auch ein Alexander Schweizer, der sich natürlich zum einen in den Dienst der Partei gestellt hat, um jetzt als Verhandlungsführer aufzutreten, aber offensichtlich auch mit Gordon Schnieder eine ordentliche Gesprächsebene etabliert hat und weit davon entfernt ist, zu schmoren, dass er jetzt das Ministerpräsidentenamt verloren hat oder da jetzt gegen Gordon Schnieder den Kürzeren gezogen hat, sondern ich fand den Auftritt der beiden bei dieser Pressekonferenz zum Ende der Sondierungen sehr eingänglich und abgestimmt und auf Augenhöhe, ohne jetzt großartige Ressentiments, die zumindest spürbar gewesen wären.
Ja, inhaltlich ergab sich da jetzt nicht viel aus dem Papier. Nee. Da müssen die Details noch ausgearbeitet werden. Ich hoffe, es werden wenige Details, weil die Gemengelage ändert sich ohnehin im halben Jahr, dass ganz andere Probleme auftauchen und dass man sich da nicht im Vorfeld verkämpft. Aber das ist ja eine asymmetrische Machtkonstellation, die wir da beobachten. Schnieder kann vor Macht gar nicht laufen. Er hat das wie ein Geschenk aufgenommen, diesen Wahlsieg. Es war ja ein wechselseitiges Niederschmusen im Wahlkampf. Es gab mal ein Störthema am Schluss. Ansonsten haben die beiden ja nicht mit den markanten, polarisierenden Themen gegeneinander gekämpft und schon gar nicht gegen die Person. Das ist nicht da. Und asymmetrisch insofern, als es nicht selbstverständlich ist, dass einer, der gerade 5 Prozentpunkte geschlagen worden ist, dann doch noch der Verhandlungsführer ist. Denn dann gibt es die vielen Besserwisser, die es besser machen konnten, die sagen, ja, der hat ja irgendwie die Wahl verloren, jetzt sollen andere das mal aushandeln. Aber es ist in den ersten Stunden klar gelungen, auch durch die Ansprache im Fraktions-, vor der Presse praktisch abends, vor den eigenen Leuten ja, das so zu drehen, dass allen klar ist, dass nur aus Stärke heraus sie jetzt auch gut verhandeln und ihre Politik weiter mit umsetzen können in einer großen Koalition, ansonsten reine Opposition sind. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Da gehört ein großer Machtapparat dazu und ein Verständnis innerhalb der rheinland-pfälzischen SPD. Dieses hat man als Machtmaschine der Partei ohnehin schon abgenommen, so wie der Wechsel von Dreier ja zu Schweizer auch problemlos lief. Das ist eine, im Vergleich das mit anderen Landesverbänden, eine sehr strikt, aber vertraulich aufgestellte, offenbar Mannschaft innerhalb der SPD, die das so durchzieht.
Ihren Erfahrungen nach in diesem Status der Sondierungsgespräche, die jetzt abgeschlossen worden sind, wie viel Eckpfeiler des Koalitionsvertrages oder der Koalitionsgespräche sind dann jetzt schon angegangen worden oder vielleicht auch vorbereitet worden?
Das ist aus dem Papier nicht wirklich herauslesbar. Die
das gibt gar nicht viel her.
Eben die Kernsachen sind ja jetzt, wie man die Arbeitsgruppen strukturiert. Daraus kann man vielleicht ableiten, wie viele Ministerien eine Rolle spielen, ob vielleicht neue Arbeitsgruppen mit anderen Titeln auftauchen. Damals war das in NRW der Fall, erstmal so ein intergeneratives Ministerium, auch ein Integrationsministerium. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, die in den letzten Jahren neu aufgenommen worden. Laschet war der erste Integrationsminister, dann intergenerativ, also mit für verschiedene Generationen zuständig. Vielleicht gibt es ja auch hier eine Innovation, weiß ich nicht, könnte sein. Vielleicht kann man das aus der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen am Ende ablesen. Darum geht's ja, wie viel Ressorts. Mhm. Das ist die zentrale machtpolitische Frage erstmal.
Natürlich hören wir auch im Moment und sind ja froh, dass wir es hören, weil wir auch nachfragen, ob es jetzt schon erste Entscheidungen bei den Themen Ressorts oder bei den Kandidaten für den Ministerposten gibt. Es stimmt aus Ihrer Sicht die Aussage, dass erst der Inhalt und dann die Ministerposten oder die Minister gelten, aus Ihrer Erfahrung, oder ist das nicht schon so, dass jetzt gewisse Richtungen zumindest schon mal vordiskutiert worden sind?
Also alles ist professionell und gut, wenn wir nichts hören. Das ist so. Das war bei den Sondierungen ja auch der Fall. Und immer wenn man was hört, ist das ganz schlecht. Und auch zu dem Abbruchgetöse in Stuttgart hört man ja auch eine Menge, woran das liegt. Das sind ganz schlechte Vorzeichen. Aber diese Details, dazu hört man nichts. Das wird ausgehandelt. Und wenn es gut läuft, hören wir eben dazu nichts. Aber die Logik, die man nachher praktisch dann erfahren kann, die auch der Rationalität unterstellt in den Verhandlungen, ist nicht die, die dann öffentlich gemacht wird. Dass man bis zum Schluss über irgendeinen Inhalt noch gesessen hat, den man nachts noch irgendwie versucht, in einen Kompromiss zu überführen. Nein, das ist relativ früh klar, wie die Aufteilung der Ressorts sind. Und das ist auch in Personen gedacht in der Regel, ne? Gibt es noch mal ein, zwei Verschiebungen, die neulich, aber sehr früh werden diese Dinge geklärt. Und dann kommen die inhaltlichen, obwohl man das öffentlich anders darstellt. Und das ist auch logisch, weil man mit Personen als Programmträger plant. Man muss die verschiedenen Flügel der Parteien einbinden. Man muss die Fraktionen mit einbinden. Da ist viel zu berücksichtigen, um die Legitimation für die anstehenden Verhandlungen auch zu verbreitern, ohne dass natürlich die Partei in der Breite erfährt, was sich da tut. Dennoch muss das Grundgefühl da sein, dass dieser Proporz mit bedacht wird. Also man antizipiert, den Widerstand. Und die höchste Hürde ist ja am Ende auch ein Parteitag. Die macht ja traditionell einen Parteitag. Die Union macht so eine erweiterte, ich weiß nicht, wie die das genau nennen, Präsidiumsvorstandssitzung, was auch immer, oder ein Mini-Parteitag, aber keinen großen. Aber das muss man antizipieren. Und daraus ergeben sich natürlich auch die Personenfragen.
Das heißt, Sie würden sagen, dass jetzt schon in den Sondierungen oder rundherum festgelegt worden ist, zumindest in groben Zügen, an welche Partei, welches Ministerium geht?
Nein, das glaube ich nicht. Aber das wird zu Beginn der Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen, weil da die Ressortaufteilung eben eine Rolle spielt. Wie man die Arbeitsgruppen gestaltet.
Oder? Also es macht ja auch einen Unterschied, ob ich Inneres oder Gesundheit oder nehmen wir mal Bildung, weil das das Thema war, wo es auch sehr viele Unterschiede im Wahlkampf gab. Wenn ich das in den Koalitionsverhandlungen bespreche, muss ich ja eigentlich wissen, ob dieses Bildungsressort in Zukunft SPD oder CDU geführt ist.
Also Sie können ja mit Ihrem großen Team, was Sie haben, mit den vielen Mitarbeitern, die immer für Sie vorbereiten, welche Fragen Sie stellen, ja mal nochmal vergleichen, welche und wie viele Arbeitsgruppenteams beim letzten Mal bei der Ampel gebildet wurden. Das wäre ja interessant, einfach den Vergleich. Sind es mehr, sind es weniger?
Ist das jetzt so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil Sie die...
Lauten die ganz einlassen und so. Das wäre doch, daraus kann man dann Schlussfolgerungen treffen.
Sie kennen doch die Antwort wahrscheinlich. Sie wollen mich doch jetzt nur beschäftigen.
Nee. Die Überschriften von den verschiedenen Arbeitsgruppen, keine Ahnung. Insofern, Sie müssen ja auch die Mitarbeiter beschäftigen. Sie müssen ja ab und zu mal auch zeigen, dass sie Führungsfigur sind. Die müssen ja auch mal einen Arbeitsauftrag von Ihnen bekommen.
Also sollten meine Mitarbeiter diesen Podcast hören oder diese Folge, dann werden denen jetzt wahrscheinlich die Ohren klingeln, weil sie nämlich, glaube ich, etwas genervt von mir im Zuge der Nachlandtagswahlberichterstattung sind, weil ich ihnen jeden Morgen auf den Füßen stehe und frage, was wir machen und bisweilen auch häufig sage, was ich gerne hätte. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch schon ein paar Spekulationen gehört. Die neueste war, dass Bildung und Finanzen zur CDU geht und dafür das Innenministerium bei der SPD bleibt, zum Beispiel.
Also an diesen Spekulationen beteilige ich mich jetzt nicht. Das ist Ihr Ressort und davon leben Sie ja. Sie glauben,
ich wollte Sie nur teilhaben.
Am Ende wieder alles misslingt. Da haben Sie die meisten Klickzahlen, ist klar. Nein, das ist jetzt unseriös. Das ist doch klar, diese Spekulationen machen doch Spaß, verstehe ich auch, aber sind jetzt, also aus Sicht so eines seriösen Podcasts, ist das Unsinn, darüber zu spekulieren.
Dann biegen wir mal in die seriöse Schiene zurück ein, weil ich habe es jetzt auch nicht so kennengelernt, als würden Sie in den vergangenen mehr als 70 Folgen sich zu Prognosen hinleiten lassen, wobei ich das bei Wahlforschern immer interessant finde, weil Prognosen ja auch zum Wahlforschung gehören, aber das kriegen wir vielleicht noch hin miteinander. ich habe aber aus der SPD Stimmen gehört, die zum Beispiel gesagt haben, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, das Bildungsressort nach 35 Jahren mal abzugeben an die CDU, weil das ohnehin kein Gewinnerthema ist und die Gestaltungsmöglichkeiten nur beschränkt sind, weil man für viele Dinge, die sich gerade gesellschaftlich entwickeln und an Schulen sichtbar werden, als Bildungsminister oder Ministerium nur begrenzt etwas tun kann. Und deswegen wäre es vielleicht mal ganz okay, wenn die CDU sich jetzt als Bildungsthema Nummer 1 daran austoben könnte.
Da kann die Wahl- und Regierungsforschung durchaus von Ergebnissen was zu sagen. Ist ja nicht spekulativ, sondern mit dem Bildungsressort kann man nur, wenn es ganz ausnahmsweise gut läuft, vielleicht erreichen, dass man keine Gegenmobilisierung erreicht. Aber mehr nicht. Das ist ein praktisch vergiftetes Terrain, bei dem man in der Regel, wenn man es stillhält, am meisten erreichen kann. Denn Unzufriedenheit gibt es immer über von Gewalt bis ausgefallenen Stunden oder nicht die Schule bekommen, die man haben wollte. Ist ja weniger die Strukturreform von Schulen, die eine große Rolle spielen, ist weniger ideologisch, sondern so die Alltagsbefindlichkeiten von Millionen von Familien, die eben mit dem Schulthema jeden Tag konfrontiert sind. Da ist die Unzufriedenheit einfach vorprogrammiert, egal wie gut man Bildungspolitik macht. Und alle Regierungen haben versucht, Millionen in dieses Thema auszustecken. Und wir wissen genau, es läuft nicht alles optimal, aber in anderen Bundesländern auch. Also das ist kein Gewinnerthema. Als Ressort kann man das nicht raten. Aber es ist natürlich, kann ein Kernthema sein, was eine Partei durchaus antreibt. Eine Partei, die von sozialer Gerechtigkeit angetrieben ist, bei dem Bildungsthema besonders anzugreifen. Das wäre auch ein Thema immer für die FDP gewesen. Die haben das Bildungsthema ja auch als Freiheitsthema für sich entdeckt. Die Union ohnehin im Sinne eines fast schon konservativen Bildungsauftrags, der eine Leistungsorientierung am Ende auch zulässt, wenn man gut gebildet ist und gut gebildet aus dem System rauskommt. Das ist dann durchaus auch ein Kernanliegen von Parteien. Aber als Gewinnerthema kann man davon nur abraten.
Gibt es im Gegenzug irgendein Ministerium, was sich eher als Gewinnerthema eignet aus Ihrer Sicht?
Ja, bei den sicherheitsdeutschen Wählern an sich das innenpolitische Thema, die Innenpolitik. Gut, wenn jetzt reihenweise aus Gefängnissen Gefangene ausbrechen oder ein Anschlag kommt. Ja, innenpolitisch war auch mit die Flutkatastrophe ein Problem, dann sicherlich nicht. Aber ansonsten, das kann man aktuell sehr gut bei Reul in NRW sehen, der als Innenminister so ein sehr verlässlicher Typ abgibt. Einer von uns praktisch, von den Bürgern, der darauf achtet, dass alles ganz gut läuft, dass er uns beschützt, so ein Beschützertyp. Ja. Das kann man schon so anlegen als Innenminister. Das kann man auf jeden Fall mit punkten. Was kurios ist jetzt das muss ich aus Betroffenheit sagen, als Wissenschaftler, obwohl ich keinen Lehrstuhl hier in Rheinland-Pfalz hatte, aber Wissenschaft und Gesundheit hoffe ich nicht mehr, dass das zusammenkommt. Das hat keinem der beiden Themen in Wirklichkeit geholfen. Ich verstehe den Forschungsansatz, der das Biotechnologische getrieben hat in Rheinland-Pfalz als Biotechnologie-Standort, sehr reüssiert hat, bundesweit geradezu, und da den Forschungspunkt, das wäre ja im Wissenschaftsministerium auch anzusiedeln, aber Gesundheitspolitik, das war ein Teil auch der Wahlniederlage der SPD, die Schließung von Krankenhäusern und so weiter, also Daseinsvorsorge, wo ist die nächste Klinik, das hat die Leute schon verärgert und sie haben das der amtierenden Regierung in die Schuhe geschoben und haben dann einfach eine Alternative gewählt.
Wir werden sehen, wie es kommt. Das Gute ist, dass wir ja so der offizielle Plan, der ja bisher auch immer wieder gehalten wurde und auch jetzt als Ziel gesetzt wurde, zum Verfassungstag im Mai, am 18. Mai alles fertig haben und natürlich vorher wahrscheinlich auch schon Dinge erfahren werden, weil, wie Sie gesagt haben, die Parteien müssen ja jeweils vorher auch noch zustimmen. Das heißt, in den kommenden Wochen wird sich sehr, sehr viel tun. Und dann hätten wir wahrscheinlich eine, zumindest am Anfang, gut zusammenarbeitende große Koalition in Rheinland-Pfalz, so wie sich das bisher anlässt, was die Überleitung zu unserem zweiten Thema heute wäre, nämlich die weniger gut zusammenarbeitende große Koalition in Berlin, neuerdings entfacht durch einen Dreikampf zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz, seinem Vizekanzler Lars Klingbeil und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. So quasi jeder gegen jeden. Also Klingbeil schlägt Reformen vor, Reiche ist entweder enttäuscht oder herabgesetzt, dass sie zu diesem Gipfel nicht eingeladen wurde, veranstaltet währenddessen eine PK, wo sie Reformvorschläge von Klingbeil während der PK, während seiner Runde einkassiert. Friedrich Merz ist irritiert über dieses Vorgehen, sagt das auch so öffentlich, ruft alle zur Raison und keiner hört auf ihn. Also das ist innerhalb der letzten 2 bis 3 Tage gerade wieder völlig hochgekocht.
Also die Große Koalition, die erste kleine Große Koalition hatte ja nie einen Vertrauensvorschuss. Aber dass sich täglich praktisch die Vertrauensfrage jetzt stellt, ist schon ungewöhnlich. Den Eindruck hat man ja. Es ist eine inszenierte Kompromisslosigkeit, die wir da auf offener Bühne erleben. Und die Sehnsucht nach der Ampel wächst, wenn man denkt, in welchem Krisenmodus die nach dem Beginn des Krieges, des Überfalls der Russen auf die Ukraine, wie die zusammengearbeitet haben, weil sie alle über ihren Schatten gesprungen sind. Habeck hat die letzten fossilen Reste weltweit versucht aufzutreiben. Die SPD hat für die Aufrüstung gestimmt, hat den Panzern und so weiter überall zugestimmt. Und das erste Sondervermögen, auch begrifflich, hat Lindner angegangen. Also alles Dinge, die keiner vorhatte und die der Parteilogik völlig widersprechen. Das hat funktioniert. Wir haben warme Wohnzimmer gehabt. Wir haben großartige Zeitenwende-Rede gehabt. Das ging ja über viele Monate sehr gut mit Bestwerten. Und so, hier haben wir wieder eine Krise. Ich will die nicht mit dem Krieg vergleichen. Wir haben wieder einen Krieg, aber doch nochmal eine andere Formation. Und die Krise führt nicht zusammen. Ich sehe keinen, der die Oboe spielt, ne, mit dem berühmten Kammerton A anzugeben. So wie die das morgens, ich nehme ja an, sie haben irgendwo die Oboe liegen, in Kammerton A angeben. Das ist ja in jedem Orchester so. Davon geht es aus. Und den gibt er aber nicht an. Der sagt da mal öffentlich, dass er sich ärgert, aber eine Führung, die muss ja auch im Stillen organisiert werden, muss es koordinieren. Es ist ja wie bei den anderen Reformvorhaben. Wir kennen die Reformfetzen, die Bauteile und Baustellen. Er führt sie überhaupt nicht, sondern es ist auch nicht anzunehmen, dass da im Hintergrund ein großer Masterplan läuft, sondern dann wird einfach, dann werden sie einbestellt in die Villa Borsig, bei der ich in den 80er Jahren auch schon Tagungen abgehalten habe. Sehr schönes altes Gebäude in Berlin, das abgeschieden von allem ist, da kann man gut nachdenken. Und das Einzige ist, dass darin besteht die einzige Leistung, an diesem Tag diese Leute zusammen einzubestellen. Das hat mit Kanzlerdemokratie, mit Führung aus meiner Sicht sehr wenig zu tun.
Und es zeigt ja auch keine Wirkung. Also es hält sich ja auch keiner dran. Auch da, dort musste ich an Olaf Scholz denken, der ja einmal in seiner kurzen Zeit als Bundeskanzler per Ordre de Mufti quasi durchgegriffen hat und gesagt hat, das ist jetzt meine Entscheidung, egal was ihr dazu sagt. Ist jetzt nicht komplett vergleichbar, aber es wirkt jetzt schon so, als vor allen Dingen bei Frau Reiche wundert sie mich, weil sie ja aus der Kabinettsriege von Merz in der Partei kommt. Die legt sie offensichtlich drauf an.
Ja, es wäre ja eine Form von planmäßiger Überrumpelung, die Merz mit seiner Mannschaft als Kanzler ja auch legitimiert vorlegen könnte. Ein Plan, wie nun in den nächsten Wochen welche Gesetze abgearbeitet werden, um diesen Modernisierungsschub, den Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, ohne zu wissen, dass alles funktioniert, aber dass das wirklich mal was angepackt wird. Und im Moment ist ja so, dass nur diese Rabattpolitik wieder greift, ja, im klassischen Sinne. Wir haben aber doch das Geld dafür überhaupt nicht mehr. Die einzigen Vorschläge, ich bin überhaupt kein Experte auf dem Feld, aber die einzigen Vorschläge, die nichts kosten, das leuchtet mir sofort ein, ist beispielsweise Fahrverbot oder geringe Geschwindigkeit auf den Autobahnen. Das kostet nichts und spart sofort ganz viel an Diesel und Benzin, an Sprit. Und wenn das eingespart wird, wird doch erstmal Geld eingespart für jeden persönlich und damit wahrscheinlich auch in den Markt auch eingegriffen auf eine Weise, die sehr wirkungsvoll ist aus meiner Sicht. Nein, es wird sofort wieder wehen. Jeder meldet sich, jeder will Zuschüsse. Heute die Landwirtschaft, weil natürlich die Düngemittel teuer geworden sind, weil durch die Straße nichts mehr durchfährt in Hormuz. Also das ist so geht man doch mit keiner Krise um. Und ich kann einfach verstehen, den Unmut von Wählerinnen und Wählern, gar nicht so sehr, dass es morgen billiger wird, sondern dass gemeinsam nichts angegangen wird. Das ist keine Gelingensbedingungen für Politik, kann man mehr erkennen. Keine Umsetzung von einer Problemlösung, bei der wir teil sind, bei der wir zugucken. Das ist, ja, das führt zum Fatalismus, das führt zu Nichtwahl oder eben Parteien gewählt werden, die wohldosierte Verfassungsfeindlichkeit zum Programm haben.
Das war auch mein Gedanke, als ich den öffentlichen Zwist zwischen Klingbeil und Reiche wahrgenommen habe, die ja beide auch öffentlich kundtun, dass sie an keiner gemeinsamen Lösung interessiert sind, sondern jeder auf seiner eigenen Ministeriums- oder Parteirechnung handelt und auch gar kein Bestreben nach einem Kompromiss hat. Und das Schwierige daran ist, man kann das ja gerne intern miteinander diskutieren und so eine Linie vertreten, die dann im Zweifel in der Koalition oder im Kabinett geregelt werden muss. Ja. Aber das öffentlich mit eilig einberufenen Pressekonferenzen so zur Schau zu tragen, schädigt ja A wieder die Koalition, worüber wir hier schon oft genug gesprochen haben, und führt zu Politikverdrossenheit in dem Sinne, wie Sie es eben beschrieben haben, dass die Leute da draußen das Gefühl haben, es wird schon wieder nicht sich um meine Probleme gekümmert, ja, sondern sich gegenseitig verhakt und geguckt, wer den längeren Atem hat.
Ja, Atem ist gut. Es wirkt eben atemlos als Notgemeinschaft, als Verschleißgemeinschaft, als Defensivbündnis. Und in den letzten Tagen der Ampel war das ja auch so, dass einzelne Ministerien dann einfach gegen andere Gipfeltreffen angesetzt haben. Das war ja hier auch so. Ja. Der Finanzminister setzt ein Gipfeltreffen an, praktisch wie so eine Räterepublik, Gewerkschaften, Unternehmensverbände, ist ja sinnvoll in seiner, aber doch nicht unabgestimmt mit dem Wirtschaftsminister. Die ruft daneben zu einer anderen Wirtschaftskonferenz auf. Ja, das ist nicht nur handwerklich schlecht, das ist einfach keine Regierung, die den Namen verdient. Das sind Einzelakteure und an der Spitze steht keiner, der genauso souverän wie außenpolitisch agiert, der innenpolitisch nur zuschaut. Er wirkt vollkommen hilflos.
Haben Sie denn das Gefühl, dass der Machtkampf oder der Zwist zwischen Merz und Reiche irgendwann darin enden könnte, dass Merz sich überlegt, die Wirtschaftsministerin auszutauschen? Oder wäre das ein zu destabilisierender Faktor, weil sie ja auch in gewissen Kreisen der Union und auch in der Wirtschaft ja durchaus auch Fürsprecher hat mit ihrer harten Linie? Auch wenn sie eben mehr wie bei anderen auch, was wir ja feststellen, wenn die Leute aus der Wirtschaft in die Politik gehen, wie bei Merz auch, mit seiner Wirtschaftsvergangenheit, das, was wir nach der Bestellung der Minister noch gelobt haben, dass jemand mit Wirtschaftskompetenz in ein Wirtschaftsministerium kommt, dass es was anderes ist, wenn man als Unternehmer politisch agiert, als wenn man als Politiker politisch agiert, weil bei Frau Reicher habe ich auch das Gefühl, sie hat so einen gewissen CEO-Sprech ja. und hat die Vorstellung, sie gibt etwas rein und kommuniziert und das ist dann genau. auch wenig diskutabel, sondern das steht dann fest, so wie man das eben
angeordnet, so wie es ja auch Merz in vielen Dingen.
Richtig, ja.
Die berühmte Sache, Führende brauchen Folgende, das ist da auch kein Konzept. Nein, natürlich gibt es mal Minister, die sich so verkämpft haben, dass ein Austausch dann hilfreich sein kann, aber wenn praktisch vom Kanzleramt aus, auch vom Kanzleramtsminister, nicht nur eine Moderationsleistung nicht erfolgt, sondern auch keine praktisch Zukunftsperspektive als Plan, als Vorgabe erwartbar ist. Was soll dann eine neue Person bringen? Das würde genauso weitergehen. Das ist ja etwas anderes auch zeitgleich noch passiert, was auch symptomatisch für diese berühmten handwerklichen Fehler, wenngleich diese Metapher ich einfach schade finde, weil Handwerker ein stolzer, wichtiger Beruf ist und wir immer das nur mit Fehlern konfrontieren, das ist falsch. Aber schlechte Politik praktisch auch im Feld von verschiedenen Policies erkennbar bei diesem Wehrgesetz, was doch monatelang uns auch alle beschäftigt hat. Und dann steht da einfach eine Passage drin, die offenbar niemand gelesen hat.
Ja.
Ne, ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, dieses Gesetz zu lesen. Das wäre mir vielleicht schon dann aufgefallen. Aber die Fachpolitiker in den Fachausschüssen hätten doch erkennen müssen, dass dort keine Freiwilligkeit formuliert ist, sondern ein Zwang bei einem Gesetz, was letztlich Freiwilligkeit suggeriert, aber in der Sache doch eher verfassungswidrig formuliert, aus meiner Sicht. Diese Formulierung macht Sinn im Krisenfall und wenn es eine Wehrpflicht gibt, das verstehe ich, dass man, wenn man Monate ins Ausland geht, dass dann irgendwie das Kreiswehrersatzamt oder wer auch immer wissen sollte, wo diese Person ist, aber doch jetzt nicht. Ne? Dass man da jetzt mit einer Anordnung nachsteuert, ist auch nicht professionelle Politik.
Das heißt aber bei Merz, Klingbeil, Reiche höre ich jetzt raus, dass Sie am meisten enttäuscht Prass haben auf den Bundeskanzler, weil er es nicht geregelt bekommt.
Ja, weil er muss die unterschiedlichen Typen, die sind dann mit unterschiedlichen Temperamenten, unterschiedlichen Erwartungshaltungen in dieses Amt gekommen. Das ist seine Aufgabe. Sie, wie auch immer, zum stillen, gemeinsamen Konsens zu bringen. Das ist seine Aufgabe und nicht, dass die da öffentlich eskalieren. Vor Wochen war doch auch, als Klingbeil dann sagte, er hat den praktisch wie so einen Arbeitsauftrag an die Wirtschaftsministerin gegeben. Als wenn er eine Hierarchie hätte von dem Vizekanzler in das Ressort ein, hat er überhaupt nicht. Auch war eine anmaßende Formulierung. Wahrscheinlich hat sie das jetzt deshalb auch zurückgekeilt. Das darf nicht passieren. Und wenn wir uns einmal übersehen, wie 16 Jahre Merkel versucht hat, das zu handeln, war das fundamental anders. Das ist, klar ist ihre eigene Linie, ihre Handschrift kaum erkennbar gewesen. Aber das zu moderieren, und die hat ja sehr verschiedene Koalitionen gehabt und sehr verschiedene starke Koalitionspartner, war sehr schwer, wahrscheinlich am schwersten 2015 dann im Sommer mit Seehofer als CSU-Vorsitzenden. Und selbst das hat sie noch so hingebogen, dass es auch gehalten hat. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Das ist eine Führungsaufgabe, die man wahrnehmen muss, aber es ist eine dienende Führungsaufgabe, die öffentlich gar nicht sichtbar sein muss. Und da ist auch im Kanzleramt braucht man die Demissiers, die da drin waren, oder andere starke Kanzleramtsminister.
Also ich sehe schon, in der Haut von Friedrich Merz wollte ich schon lange nicht stecken, aber jetzt erst recht nicht, weil wenn nämlich Karl Rudolf Korte anfängt, einen kritisch zu sehen, dann kann das ja nur den Druck auch aus Einflüssen auf den Bundeskanzler erhöhen.
Aber in solche Krisen der fundamentalen Gewissheitsschwundes international mit diesen Oberchaoten, Regelbrecher, die als Entertainer sich verstehen und ihre Aufgabe, ja, die Demokratie zerstören, da muss man doch, der Weg zur Unabhängigkeit ist doch einfach vorgezeichnet als Hauptaufgabe der Tagesordnung, der Unabhängigkeit Europas von allem praktisch. Und daran zu arbeiten, heißt eine Gestaltungsaufgabe. Die kann man doch gerade, wenn man meint, man käme aus der Wirtschaft, annehmen, darauf jetzt zu reagieren. Das ist so defensiv. Man kann ganz offensiv, wenn alles keine Gewissheiten mehr existieren, gestalten. Man kann neue Institutionen schaffen. Man kann neue Formen der Abstimmung, der Moderation, wie auch immer. Man kann angreifen. Das ist doch das Gute in diesen Zeiten. Man muss es nur wollen.
Wir sehen also, Herr Korte, uns wird in Rheinland-Pfalz und auf Bundesebene nicht langweilig werden in den nächsten Wochen. Deswegen freue ich mich auf die kommenden Folgen unseres Podcasts, verbunden mit der Frage, wie langweilig es Ihnen in dieser Woche wird oder auch nicht, so wie wir Sie kennen, quasi Korte auf Achse.
Ja, 2 Außentermine habe ich, aber nicht so weit. Es ist Düsseldorf und Bonn, also es hält sich in Grenzen.
Das wirkt ja so, als wäre jemanden mit Fernweh wie Ihnen, wäre das ja eher eine Herausforderung, wenn Sie so nah an Ihrem gewohnten Zuhause unterwegs sind, eine Woche lang.
Ja, muss auch mal sein. Also solche Wochen gehören dazu. Man muss ja all die anderen Termine immer entsprechend vorbereiten. Insofern, wenn dazwischen mal keine Reisetätigkeit ist, ist das genau hilfreich.
Man muss auch anfangen, dann noch ein neues Buch zu schreiben oder das gerade erst neu erschienene wieder anzufangen zu aktualisieren. Es gibt ja immer was zu tun.
Ja, klar. Oder an den neuen Podcasts zu arbeiten. Gibt halt auch immer eine Menge an Abwechslung.
Ich sehe, Herr Korte, Ihnen wird nicht langweilig. Das freut mich natürlich. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern wird auch nicht langweilig in den kommenden Tagen. Natürlich nur im besten Sinne. Und nachdem Sie unsere aktuelle Folge gehört haben, deswegen bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit. Auch bei Ihnen, Herr Korte, Dankeschön, dass Sie wieder die Zeit gefunden haben.
Mhm, gerne.
Und wir sehen und hören uns in der nächsten Woche wieder zur neuen Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Ciao.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.